Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des Podcasts zur Energiezukunft. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wundern sich wahrscheinlich, denn diese Folge wird nicht wie gewohnt am ersten Donnerstag des Monats erscheinen, sondern wir haben aus dem aktuellen Anlass, nämlich der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl am 5. November, eine Sonderfolge aufgenommen. Das heißt, wir sind heute zusammen mit einer Expertin, die uns wirklich auf ein Thema Ausblick gibt, das kurz bevorsteht und auf das wir natürlich alle ganz gespannt gucken, nämlich wie diese Wahl am Ende ausgeht und vor allem auch, welche Konsequenzen sich daraus vielleicht auch zum Thema Energie- und Klimapolitik ergeben. Liebe Konstanz Sucholowski, wir haben es vorhin noch geübt, schön, dass du da bist. Du hast mehrere Funktionen. Das ist toll, weil du da auch aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema gucken kannst. Du bist einmal Vorsitzende des Berliner Verbands der Democrats Abroad. Du bist selber auch halb Amerikanerin, bist in Kalifornien aufgewachsen, hast deinen Bachelor an der University of Wisconsin gemacht in International Studies und Politikwissenschaft und dann deinen Master in International Public Affairs. Insofern eine Politikexpertin qua Hause und hast verschiedene Wahlkämpfe in den USA auch schon unterstützt und in Deutschland jetzt in einer strategischen Beratungsfunktion unterwegs. Das heißt, du bist aus verschiedenen Perspektiven mit diesem Thema der US-Wahl beschäftigt. Und vielleicht sagst du uns nochmal ein bisschen, was genau da dein Kontext ist, bevor wir in die inhaltlichen Fragen starten.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Katharina. Genau, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von einer Government Relations Beratung namens Candid Public Affairs, die Unternehmen in dem Bereich Public Affairs in sowohl Berlin als auch Brüssel unterstützt. Aber ehrenamtlich bin ich, wie du schon gesagt hast, Vorsitzende von Democrats Abroad in Berlin, was schon so eine Organizing-Funktion ist, sozusagen in einem Wahlkampf. Also primär unterstützen wir wahlberechtigte Amerikaner und Amerikanerinnen dabei, ihre Briefwahl anzufordern, sich zu registrieren, das zu machen, was sie machen müssen, sodass sie an der Wahl in den USA am 5. November und natürlich als AmerikanerInnen außerhalb den USA vor allem vor dem 5. November an dieser Wahl teilnehmen können. Genau, und die Policy-Themen und das, was im Wahlkampf auftaucht zu diversen Themen, ob Klimapolitik oder Migration und so weiter, sind natürlich Themen, wo wir sehr nah dran sind.
Das ist, glaube ich, jetzt eine spannende Zeit, so kurz vor der Wahl, insbesondere natürlich, weil ja auch einiges auf dem Spiel steht. Wir wollen, bevor wir mal so auf die Kandidaten und Kandidatinnen gucken, vielleicht mal auf den Status quo nochmal erstmal ein paar Minuten verwenden. Und hier würde uns natürlich mal interessieren, wie siehst du denn den aktuellen Stand der Energie- und Klimapolitik in den USA und wo siehst du auch so Unterschiede im Angang im Vergleich zu Europa? Vielleicht gibt es aber auch Gemeinsamkeiten, die dir auffallen. Also
ja, vielleicht gibt es auch Gemeinsamkeiten. Ich glaube, wenn wir den Status quo angehen, da ist natürlich so the greatest elephant in the room, also echt das, was immer im Hintergrund schwebt, wenn es um Klimapolitik in den USA geht, der Inflation Reduction Act, der August 2022 verabschiedet wurde, beziehungsweise unterschrieben wurde von Präsident Biden. Und das hat echt die Klimapolitik der USA in den letzten 2 Jahren bestimmt, aber soll sie auch in den nächsten 10 Jahren bestimmen. Der Inflation Reduction Act hat halt unfassbar viel Geld, also 370 Milliarden Dollar freigeschaltet für erneuerbare Energieprodukte, Innovation, Technologien. Und darunter dann auch Tax Breaks, also es gibt weitere Schienen, die da rein verhandelt werden mussten damals, um dieses Gesetz über die Bühne zu bringen. Aber die einfach massiven Investitionen in Energiewende in den USA, die sind das größte Teil. Und auch Subventionen, die weiter locker gemacht wurden für zum Beispiel Elektroautos in den USA und lokale Projekte, die über 300.000 Jobs schaffen sollen, im erneuerbaren Energiesektor. So ein Gesetz hatten wir in den USA noch nie gesehen und haben wir also auch in Europa nichts Vergleichbares. Und natürlich gibt es, ich glaube, das ist so diese europäische Vergleichskomponente, natürlich gab es in Europa dagegen auch viel Kritik, weil es hieß, die USA macht einen Alleingang. In diesem Gesetz steht zum Beispiel auch drin, dass diese Subventionen nur dann gelten, zum Beispiel, wenn gewisse Teile einer Technologie oder zum Beispiel einen EVs tatsächlich auch in den USA hergestellt wurden, was natürlich zu einem Art Protektionismus, könnten es viele nennen, führen. Und gleichzeitig würde ich da ganz offen sagen, mit dem Gesetz, glaube ich, hat die Europäische Union beziehungsweise auch Deutschland vielleicht ein bisschen gemerkt, aha, wir haben uns ein bisschen die Zeit verspielt, auch wir hätten an sowas arbeiten können und die Biden-Administration, die hat das eben dann einfach umgesetzt und jetzt hängen ganz viele Länder natürlich hinterher. Ich glaube, und da kommen wir bestimmt gleich zu, dass die mögliche Harris-Klimapolitik sehr ähnlich sein würde, aber der große Unterschied in Europa und in Deutschland spezifischer ist einfach das Riesengeld, was jetzt investiert wurde in diese Energy Transition, die Energiewende in den USA, was in Europa und Deutschland Fakt einfach fehlt.
Also vielen Dank. Ich glaube, dieser Status quo vielleicht verdient tatsächlich nochmal eine Nachfrage. Du hast es schon so ein bisschen angeteasert, dass es jetzt nicht gerade ein konfliktfreies Thema ist. Einerseits, glaube ich, guck mal natürlich aus Europa ein bisschen neidisch da in die USA, weil dadurch ja massive Investitionen jetzt angestoßen wurden und man schon auch merkt, dass einige Unternehmen sich da auch eher Richtung USA orientieren. Wie würdest du das denn bewerten? Also man merkt es ja auch schon im Namen, Inflation Reduction Act hat ja wenig mit Klimapolitik zu tun. Ist der Effekt tatsächlich ein klimapolitischer oder würdest du sagen, ist das tatsächlich eher etwas auch aus dem Gedanken eines geopolitischen Wettbewerbs heraus entstanden ist?
Das finde ich eine sehr spannende Frage und meine Antwort wäre tatsächlich nein. Also indem ich echt denke, das war ein innenpolitisches Gesetz, dass es vielleicht nicht ganz klimapolitisch motiviert war, stimme ich vollkommen zu, aber dass es innenpolitisch motiviert war, indem es echt dazu führen sollte, dass zum Beispiel Job Growth, also mehr Jobs in USA sich finden sollten, das war eine Riesenmotivation aus meiner Sicht dieses Gesetzes. Ich glaube, es war auch ein Grund, sehr viel Investitionen in den USA, auch in Infrastruktur, existierende Infrastruktur einerseits fließen zu lassen, aber auch Energieinfrastruktur fließen zu lassen. Und man wird sich daran erinnern, es gab Post-Covid ja in fast allen Ländern die Problematik hoher Inflation. Deswegen heißt es am Ende des Tages Inflation Reduction Act. Also war auch sehr stark damit verbunden. Aber genau zu diesem Zeitpunkt hat die USA ganz viel verhandelt zu dem Build Back Better Gesetz zum Beispiel post-Covid, zu tatsächlich mal einem Infrastruktur, also einem puren so Infrastrukturgesetz. Und was in den USA fast immer der Fall ist, ist, es werden keine Gesetze mit hohen Budgets verabschiedet, die nicht auch ganz andere Themen beinhalten. Und deswegen ist da auch ein Element Gesundheitsvorsorge zum Beispiel drin, weil es so viele Sachen gab, die in dieses Gesetz reinfließen mussten. Einerseits, um das Ziel Inflation Reduction zu erreichen, also dass Inflation langsam in den USA abnimmt. Aber andererseits, glaube ich, war es auch definitiv ein Objective oder ein Ziel, die Klimakrise damit in den USA stärker anzugehen und zwar so gesetzlich anzugehen, da können wir auch gleich zukommen, dass diese nicht sehr schnell zurückgerollt werden kann durch einen möglichen Präsident Donald Trump. Auch das war damals 2022 schon Gedanke. Deswegen ist es auch so strukturiert, wie es strukturiert ist. Und deswegen wurden auch jetzt schon sehr viele dieser Investitionen in Bundesstaaten und Orten getätigt, die eher republikanisch gewandt sind, weil es jetzt noch ein Ticken schwieriger ist, genau diese Subventionen und Investitionen dann zurückzurudern, weil sobald man quasi den Money Part, also den Geldtopf aufmacht, egal wie man zu Klima steht, wäre es nervig, wenn man den Hahn jetzt zudreht für diese Constituencies oder Orte, die auch ein bisschen republikanisch gesinnt sind. Und ich glaube, das war ein großes Ziel der Administration 2022.
Das finde ich wirklich mal so ein spannendes Beispiel, wie kann man Politik wirklich auch resilient machen, dass sie auch Amtszeiten überdauert. Du hast jetzt die perfekte Brücke gebaut in die nahe Zukunft. Gib uns doch mal deinen Blick auf die Unterschiede zwischen einer möglichen Trump-Administration und einer Harris-Administration in Bezug auf diese Themen bei Energie und Klima. Also ich glaube, wir durften Trump ja schon einmal erleben, Harris haben wir jetzt als Vize erlebt, aber vielleicht kannst du es nochmal deutlich machen, wo wir da Unterschiede erwarten könnten.
Ja, ich fange vielleicht einmal erst mit der jetzigen Phase an, also echt mit dem Wahlkampf, weil ich glaube, es könnte anders aussehen als das, was wir an Informationen sozusagen von einem Wahlkampf gerade mitbekommen dazu, wie es aussehen könnte. Und zwar gibt es in dem demokratischen Wahlkampf, also dem von Vice President Harris und Tim Walz, relativ, nenne ich es jetzt mal, wenig Anerkennung dafür, wie groß das Problem Klimawandel ist. Und es gibt jetzt auch keine ganz konkreten Pläne für die Klimapolitik nach einem, also in einer Harris-Administration. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, einerseits, dass der Inflation Reduction Act eben verabschiedet wurde und sehr viel schon vorbereitet hat für die nächste Dekade. Und andererseits natürlich der schwierigen, polarisierten Situation, in der wir uns befinden, wo es einfach andere Themen gibt, die auch polarisierende Themen sind. Also Klimawandel ist nach wie vor oder Klimapolitik ein polarisierendes Thema in den USA leider.
Bei uns auch.
Ja, genau. Aber deswegen gibt es bestimmt auch eine Angst, jetzt mit diesem Thema oder ja so einen Schwerpunkt auf diesem Thema irgendwie daran zu rütteln, dass bestimmte Wähler oder Wählerinnen Kamala Harris und Tim Walz nicht unterstützen würden. Und ich glaube, man muss auch einfach sagen, dass 2020 es Klimaallianzen in den USA gab, darunter Sunrise Movement und natürlich einem weitere Kandidaten wie ein Bernie Sanders damals, der sehr stark darauf geharrt hat, dass Joe Biden, sollte er die Nominierung als die demokratische Nominierung bekommen, auch dann eine Klimapolitik fortsetzt, wenn er Präsident werden würde. Und dieses Versprechen hat er natürlich eingehalten, aber diesen gleichen Push gibt es gerade in dem US-Wahlkampf nicht, den es damals gab. Einerseits, wie gesagt, weil viele dieser Ziele schon erreicht wurden, andererseits andere Themen. Und dann ist das andere, dass, und jetzt komme ich zu Harris' Klimapolitik, sehr viele erwarten, dass natürlich die Klimapolitik von Präsident Joe Biden unter einer Kamala Harris Präsidentschaft weitergeführt werden würde. Dass es ein weiteres Gesetz wie den Inflation Reduction Act jetzt geben würde, glaube ich, erwarten wir nicht. Aber selbstverständlich plant Kamala Harris in internationalen Foren, transatlantisch, aber auch multilateral zusammenzuarbeiten mit anderen Ländern, was Klimapolitik angeht. Und deswegen finde ich die Frage so spannend, so war das eine sehr geostrategische Intention? Und ich glaube eher nicht. Aber dass man durch den Inflation Reduction Act schon so ein paar Länder, ein paar Regionen natürlich so unsettled hat, das hat man dann leider auch in Kauf genommen, sozusagen. Aber ich glaube, das war null Absicht. Und unter einem so Trump Presidency 2.0 erwarten wir, also ich finde, es könnte eigentlich schlimmer kommen, als was wir in der ersten Trump-Administration gesehen haben. Grund ist, dass er nach wie vor natürlich ein Klimaleugner ist. J.D. Vance ist das auch, also sein Vizekandidat. Aber Project 2025, davon haben bestimmt Zuhörer, Zuhörerinnen schon ganz viel gehört. Da tut Donald Trump natürlich immer so, als ob das jetzt nicht sein Programm wäre. Aber diese Distanzierung, die findet nur in dem Wahlkampf statt. Aber er steht sehr stark hinter diesem Proposal. Und da ist es das Ziel dieses Programms, sehr viele, es handelt sich gar nicht mal so um Gelder für Investitionen, aber eher, dass er ganz wichtige, ja, Agencies, zum Beispiel die NOAA, die National Oceanic Oceanic Authority, quasi nicht mehr finanzieren möchte. Das sind unfassbar wichtige, ja, Agencies innerhalb den USA, die sehr viel mit Klimapolitik zu tun haben. Und das Ziel im Project 2025 ist es auch, sehr konkrete Klimamaßnahmen zurückzurudern, vor allem was Klimastandards angeht. Was ich nicht denke, ist, dass eine Trump-Administration in der Lage wäre, eben diese Gelder, die der Inflation Reduction Act freigeschaltet hat, jetzt zurückzunehmen. Das, glaube ich, würde nicht passieren. Und da, finde ich, hat eben die Biden-Administration einen sehr guten Job geleistet, das so zu organisieren, dass das der Fall sein würde. Aber was wir unter Trump aus meiner Sicht auch nicht sehen werden, ist irgendeine Zusammenarbeit mit anderen Ländern, was in Sachen Klimapolitik, da wird es nicht nur wenig von
Klimakonferenzen, da gibt's, ja. Sehen wir dann wieder einen Austritt der USA oder?
Also ich glaube, wir würden unter ihm natürlich gar nicht mal einen Eintritt sehen sozusagen, oder irgendeine konsequente Teilnahme an Klimagipfeln erwarte ich von einer Trump-Administration null.
Hm. Du hast jetzt das Projekt gerade, vielleicht sag mal nochmal Project 2025, sagen umwogen. Vielleicht sagst du nochmal zwei Sätze. Vielleicht hat der eine oder andere Hörerin schon gehört, aber ich glaube, zur Einordnung wäre es hilfreich.
Ja, Project 2025 ist ein Riesendokument, was im Herbst 2023 veröffentlicht wurde von der Heritage Foundation. Das ist ein sehr konservativer Think Tank in den USA, der, wie jeder Think Tank, quasi Impulse reingibt zu, wie sie denken, dass Politik gemacht werden soll. Aber heißt deshalb Project 2025, weil der Hintergrund ist, so wollen wir als Konservative, dass wenn wir die Möglichkeit haben, ein Donald Trump, wenn er Präsident wäre, dass er vor allem die Administration gestaltet. Also sehr viel dieser Vorschläge sind Executive-Vorschläge, die könnte eigentlich nur ein Präsident sozusagen verabschieden. Es handelt sich, wenn wir jetzt nicht nur über Klimapolitik nachdenken, aber es handelt sich von alles Bildung bis hin zu Schwangerschaftsabbrüchen in den USA, natürlich diese sehr polarisierenden Themen, die wir in den USA sehen, zu Loyalitätstest für die ganz normalen Bürokraten und Bürokratinnen, die in einer Regierung arbeiten. Und darunter wären ganz viele Funding Cuts auf der föderalen Ebene, also auf der Ebene des Bundes oder des Präsidenten und der nationalen Politik in den USA, weil auch das Ziel ist, den Staaten zum Beispiel sehr viel Macht, was Bildung angeht, zurückzugeben. Aber all die Klimapolitik, die ist natürlich auf der nationalen Ebene regiert sozusagen. Und deswegen wäre das für Klimapolitik aus meiner Sicht katastrophal. Und als Hintergrund vielleicht auch so, natürlich macht dieses Paket, dieses Project 2025, sehr vielen von uns sehr viel Angst. Und ich glaube, auch das ist der Grund, warum ein Donald Trump dann fast gezwungen wurde, im Wahlkampf zu sagen, so, ja, ich habe das ja nicht aufgeschrieben, ich stehe da nicht hinter. Aber diejenigen, die da Stift auf Papier gebracht hatten, das sind sehr viele seiner ehemaligen Advisors, und denen hat er zusammengearbeitet. Und eigentlich suchen die Möglichkeit, Donald Trump quasi als, ich nenne es jetzt fast Puppet, also zu nutzen, um das alles durchzuführen.
Also es ist wirklich spannend, jetzt auch nochmal so ein bisschen das, was da innenpolitisch passiert ist, von dir zu hören. Wenn du jetzt nochmal den Sprung auch nach Europa machst, siehst du da eine Wechselwirkung, jetzt je nachdem, welche Präsidentschaft wir da haben, für das Thema europäische Klimaschutzbemühungen oder Energiewende-Themen? Oder ist das völlig abgekoppelt von dem, was da in den USA passiert?
Also ich glaube, einerseits ist es abgekoppelt, und ich glaube, da muss man einfach ganz transparent sagen, die USA wird, egal ob Kamala Harris Präsidentin ist oder Donald Trump so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Und ich sage das auch deshalb, weil die innenpolitischen Herausforderungen der USA einfach riesig sind. Und das heißt, das wird zuallererst immer der Fokus sein. Da ist Klimapolitik und dann zum Beispiel multilaterale Klimapolitik, glaube ich, einfach nicht das prioritäre Thema gerade. Und gleichzeitig gibt es dann unter einer möglichen President Harris oder einem President Trump sehr unterschiedliche Art und Weisen, wie man mit der Europäischen Union und Deutschland zum Beispiel zusammenarbeitet. Und ich glaube, da hat Deutschland eigentlich eine Riesenmöglichkeit, unter einer Harris-Präsidentschaft nochmal zu sagen, dieses Thema ist auch uns so wichtig und auch wir gehen die Schritte eines Inflation Reduction Acts sozusagen. Und warum können wir nicht viel davon gemeinsam machen? Ich glaube, unter einer Harris-Administration gäbe es zum Beispiel auch Möglichkeiten, genau das nochmal zu verhandeln. Also wie stark müssen diese Produkte nur amerikanisch produziert sein zum Beispiel? Und unter einem Donald Trump, glaube ich, wird es einfach keine Koordinierung geben. Es wird halt echt keine Klimapolitik geben sozusagen. Man wird wahrscheinlich keine Gesprächspartner, Ansprechpartner zu den Themen Klimapolitik und Zusammenarbeit haben in den USA, wenn Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt.
Also macht die Aussicht
sehr hoffnungsvoll.
Natürlich noch mal etwas brisanter. Würde noch mal, auch jetzt kommen wir schon so ein bisschen Richtung Endkurve hier für den Podcast, auf dieses Thema Verschwörungstheorien, aber auch Einmischung seitens Russland, insbesondere da unter Putin, auf den amerikanischen Wahlkampf, wir haben es jetzt bei anderen Wahlkämpfen gesehen. Wie schätzt du das ein? Wie hoch sind die Risiken? Wie ist der Umgang auch mit diesen Risiken? Wie geht man auch mit diesen ganzen Verschwörungsmythen um, die da kursieren? Also ich weiß, du kannst jetzt da keine Allheilantwort geben, aber vielleicht so einen kleinen Blick drauf.
Ja, Katharina, du sprichst was an, was mir zu dem Zeitpunkt jetzt echt am meisten so Sorgen bereitet. Weil, also wenn wir jetzt auf Verschwörungstheorien kommen, dann nehme ich mal an, sowas wie rund um Hurricane Helene und Hurricane Milton, dass die auch, also dass das Wetter von der Regierung zum Beispiel bestimmt werden kann, so Themen, die da kursieren. Also mir macht nochmal nicht mehr Angst, aber ich habe das gerade ganz präsent, weil ich mit einem Wähler tatsächlich darüber gesprochen habe, der an solchen Verschwörungstheorien glaubt. Da kommt hinzu, dass man der Regierung echt gar nicht mehr vertraut, auch die Unterstützung dann zu leisten. Also es kursiert ganz viel Desinformation rund um, welche Unterstützung können wir jetzt von FEMA erwarten, wenn wir von diesem Hurricane betroffen waren zum Beispiel. Und zum Beispiel kursiert sogar, dass Zehntausende von Menschen in so einem Hurricane gestorben sind und dass das von der Regierung vertuscht wird und so Sachen. Also echt ganz, finde ich, beängstigende Themen, weil sie einfach zeigen, dass es so eine Motivation gibt, dem Staat nicht vertrauen zu wollen, so ein bisschen. Und bei dem Thema einfach Klimawandel als Ganzes hatten wir ja schon jahrelang genau diese Problematik, dass man ja in den USA so getan hat, als ob Klimawandel nicht stattfindet und es ganz, ganz viele gibt, die das noch glauben. Das ist ein Bärendienst für unsere Demokratie, nicht nur so für den Klimawandel in den USA. Und ich habe darauf keine Antwort. Ich glaube, eine Sache, die ich sagen würde, ist, es reden ganz viele Leute, ob in Deutschland oder in den USA, gerade darüber, zum Beispiel wie KI, natürlich welche Auswirkungen KI auf Desinformation hat und genau eben Russland, welche Auswirkungen Russland und andere autokratische Staaten auf Desinformation haben. Und ich glaube fast, dass Stand heute das viel größere Problem rechte Kräfte innerhalb den USA sind, die genau diese Narrative verbreiten und sehr schnell verbreiten über diverse Podcasts, nicht so wie den wir heute drehen, sondern echt die als fast Podcast-InfluencerInnen einfach Aufmerksamkeit wollen und dadurch auch bekommen. Und das geht so schnell, dass diese Narrative verbreitet werden. Und die amerikanische Regierung, die kann dagegen fast gar nicht mehr vorgehen, so schnell, wie die sich verbreiten. Und klar ist, dass das Vertrauen ein Stück weit in Institutionen und Regierung eben verloren gegangen ist. Und auch das muss man in den USA zurückgewinnen.
Also es gibt schon mal so ein bisschen Ausblick auch auf den Bundestagswahlkampf, der ja in Deutschland auch dann im nächsten Jahr noch ansteht, mit welchen Themen wir uns da auseinandersetzen müssen. Ich glaube, das Thema wehrhafte Demokratie ist eines, das sicherlich nicht nur in den USA eine Rolle spielen wird, sondern das auch hier in Europa immer mehr Bedeutung gewinnt. Vielleicht gucken wir jetzt mal so ein bisschen schon auf die Schlusslinie, auch wenn ich jetzt noch mit dir noch ganz viele andere Fragen diskutieren könnte. Wir sind immer so am Ende dabei, dass wir sagen, gibt es eine Zahl, einen Fakt, einen Datenpunkt, den du unseren Hörern nochmal mitgeben möchtest? Und gibt es irgendeinen Podcast, eine Lese- oder Hörempfehlung, die du auch nochmal zur Vertiefung des Themas oder aber auch anderweitig nochmal platzieren würdest, damit dann alle auch hier den Absprungpunkt nehmen können und sich vielleicht sogar weiter informieren können?
Also was Zahl angeht, ist die so ein kleines bisschen abseits von dem Thema Klimaschutz, die ist 16 Milliarden. Und zwar ist das die Anzahl an Dollar in den USA, die für diesen Wahlkampf 2024 ausgegeben werden. Ich finde das deshalb so wichtig, weil darunter natürlich auch Organisationen sind, individuelle Leute, die Interesse daran haben, dass es genau quasi klimapolitisch keine Weiterentwicklung, Fortentwicklung gibt. Darunter sind diverse weitere Kräfte, die andere Interessen vertreten. Aber das ist natürlich drastisch anders von einem Wahlkampf in Deutschland, wo solche Summen nicht ausgegeben werden. Und ich glaube, auch das muss man offen sagen. Das ist deshalb so. Es gibt einen Supreme Court, also oberste Gerichtshofsentscheidung in den USA, die das in diesem Umfang möglich gemacht hat, Citizens United. Und das muss man gesetzlich verankern, dass das zurückgedreht wird. Und Stand heute haben die wenigsten Interessensgruppen Interesse daran. Und auch sowas ist also für mich persönlich sehr frustrierend. Aber das zeigt einfach, wie das System Wahlkämpfe in den USA, aber das politische System bestimmt ist von natürlich ganz viel Kohle, Geldkohle sozusagen, nicht Braunkohle. Und ja, das muss man einfach wissen, wenn man auch aus der Ferne so einen Wahlkampf beobachtet. Genau, das ist die Zahl. Nicht vergessen, wie viel Geld in so einem Wahlkampf drin steckt. Und dann habe ich tatsächlich eine Buchempfehlung. Man wird den Namen schon öfters gehört haben. Ezra Klein hat das Buch Why We Are Polarized geschrieben. Klima kommt da immer wieder als Beispiel vor, aber es beschreibt einfach anhand bestimmten politischen Entwicklungen in den USA unfassbar gut, warum die USA so polarisiert ist. Ganz, was wir dagegen machen, tun können, hat er auch tatsächlich keine Lösung für, aber es ist total spannend zu verstehen, wie sich das so rasant entwickelt hat, vor allem so in den 2000ern, späten 1990er, 2000ern. Und wenn ich darf, hätte ich tatsächlich noch eine Podcast-Empfehlung, die dann näher dran ist an dem Thema Klimaschutz und Energie. Und zwar ist das Frontline. Ich bin eine Liebhaberin von Frontline, was ein Podcast ist von dem öffentlichen Sender PBS in den USA. Und da gibt es eine dreiteilige Doku tatsächlich. Die könnte man auch im Fernsehen sehen, aber die machen das dann als Podcast. Und die heißt The Power of Big Oil. Und die erzählt quasi genau diese Lobbygeschichte. Und wir sind ja an diesen Themen beide nah dran. Wie die Energieindustrie in den USA, die Ölindustrie versucht hat, ihren Stand in der Energiepolitik zu verteidigen, ist sehr spannend erzählt und auch natürlich so ein bisschen thriller-ish erzählt und deswegen spannend. Kann ich nur empfehlen.
Das klingt doch nach einer guten Unterhaltung, die man auch mal unterwegs sich runterladen kann und mal ein bisschen tiefer nochmal reinschaut in das, was die Hintergründe sind, auch für böse gesellschaftspolitische Entwicklung zu dem Thema. Vielen Dank, Konstanz, für die Tipps, die du uns jetzt zum Ende noch mitgegeben hast. Vielen Dank aber auch, dass du uns ein bisschen mal dieses Fenster in die USA geöffnet hast. nochmal den Brückenschlag Richtung Europa mit uns gemacht hast. Und ich glaube, wir sind sehr gespannt auf nächste Woche. Wir drücken dir die Daumen für alle notwendigen Engagements, die da jetzt noch erfolgen in dieser Woche und in den kommenden Tagen hin zu dem Termin. Und dann wird es wahrscheinlich bis tief in die Nacht gehen.
Genau. Und noch mehrere Tage danach, leider.
Genau, wir gucken mal, in welcher Welt wir aufwachen, wie lange es dauert, bis wir Klarheit haben und dann hoffentlich auch alle Ergebnisse von allen akzeptiert werden, wie es sich in einem demokratischen System auch gehört. Ich glaube, damit würde ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verabschieden wollen. Mit dieser Sonderfolge haben Sie jetzt mal ein bisschen einen internationalen Blick bekommen und ich hoffe, dass wir, wenn wir die nächste Folge dann aufnehmen, dann schon auf ein Ergebnis zurückblicken können. Herzlichen Dank, Konstanz, und auf Wiederhören.
Danke dir, Katharina. Tschüss.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.